Hallo und herzlich willkommen zur 187. Folge von Bitcoin verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
Hi Manuel.
In dieser Folge haben wir erstmalig zwei Personen zu Gast, die nicht aus dem gleichen Unternehmen stammen. Joe Martin und Dr. Jonas Groß. Mit den beiden sprechen wir über CBDCs, beziehungsweise genauer gesagt über den digitalen Euro. Nach einem kurzen Exkurs zum aktuellen Stand der Entwicklung und der avisierten Ausgestaltung des digitalen Euros gehen wir schwerpunktmäßig auf mögliche Vorteile und Risiken desselben ein. In diesem Zusammenhang kommen wir an interessanten Spannungsfeldern wie Privatsphäre und Überwachung sowie einer in diesem Kontext immer wieder diskutierten europäischen Autonomie vorbei. Liebe Grüße und ein großes Dankeschön gehen diese Woche an Philipp, unseren Top-Booster der letzten Woche, den ihr bereits aus unserer Folge 172 kennt. Er hat uns darüber informiert, dass es mit seiner Hilfe zwischenzeitlich 5 weitere NGOs gibt, die Spenden in Form von Bitcoin empfangen können. Entsprechende Informationen verlinken wir euch und Philipp, natürlich vielen Dank für deine großzügige Spende. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los.
Werbung.
Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen?
Genau das ist der Punkt. Und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode BTCVerstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel, Bitbox. Dazu wird euch Jonas ein paar Informationen geben.
Mit deren Hardware-Wallet Bitbox 02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox 02 für uns das perfekte Hardware-Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
Werbung Ende.
Willkommen zu einer neuen Folge heute und diesmal haben wir nämlich ein ganz neues Format. Wir haben nämlich heute 2 Gäste dabei, deswegen möchte ich erstmal Joe Martin begrüßen. Schön, dass du die Zeit nimmst heute.
Vielen Dank und danke für die Einladung. Ich freue mich.
Genau, und auf der anderen Seite haben wir Jonas Groß dabei. Ihr wart ja beide bei uns schon im Podcast und auch an dich nochmal. Herzlich willkommen bei uns zurück.
Hi Jonas, hi Manuel, ich freue mich wieder hier zu sein.
Servus.
Genau, weil wir heute uns mal überlegt haben, wir machen mal ein ganz spannendes Thema auf, der digitale Euro oder die europäische, dieser digitale Zentralbankgeld, je nachdem wir es nennen. Wir möchten heute nämlich kleine Debatte führen, eine kleine Diskussion führen, mal schauen, in welche Richtung es geht. Einfach mal zu gucken, worum handelt es sich bei diesem digitalen Euro eigentlich und welche Vor-, Nachteile oder auch Risiken könnten in Zukunft dadurch entstehen. Aber ganz kurz, Joe, vielleicht 1-2 Sätze und Jonas, du vielleicht auch danach. Was macht ihr und warum beschäftigt ihr euch mit dem Thema vor allem?
Ja, ich fange mal an. Ich bin ja Berater in Sachen Bitcoin und meine Kunden sind typischerweise Banken. Und wenn du dich mit Bitcoin beschäftigst, dann beschäftigst du dich natürlich auch mit dem anderen Geld, was es gibt, nämlich was wir Bitcoiner als Fiat bezeichnen. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr verstehst du natürlich auch, wie das ganze System funktioniert. Und dann kommt man zwangsläufig nicht an den sogenannten digitalen Zentralbankwährungen vorbei oder kurz CBDCs. Und ich persönlich habe mich da eine lange Zeit jetzt schon fast 3 Jahre mit beschäftigt oder 2,5. Und ich sehe da gewisse Gefahren, die ich dann auch verbalisiert habe in Form eines Romans. Und ich muss ganz klar sagen, hätte ich mich nicht mit Bitcoin beschäftigt seit ein paar Jahren, dann hätte ich überhaupt keinen blassen Schimmer davon, was das ist und wie das alles funktioniert. Und deswegen wollen wir heute mal ja darüber reden, sind die Gefahren, die ich da sehe, real oder umgekehrt ist der digitale Euro, der CBDC von der Europäischen Zentralbank, Was bringt er, wofür ist er gut und was können wir damit anfangen?
Sehr gut. Dann, Jonas, du beschäftigst dich ja auch sehr aktiv damit und vor allem auch mit dem aktuellen Entwicklungsstand ein bisschen.
Genau, richtig. Also ich habe ursprünglich einen VWL-Hintergrund. Also ich habe zum Thema Geldpolitik, Geldtheorie damals studiert, im Master an der Uni, habe dann auch zum Thema promoviert. Also viel mir das Thema Bitcoin, Krypto, Stablecoins und CBDC in der Promotion angeschaut. Also sehr breit gefasst, hat alles, was man unter neuem digitalen Geld so ein bisschen heutzutage fassen würde. Das heißt, bin da stark aus der Theorie gekommen, habe inzwischen auch einige Projekte, wo ich mit ein paar Zentralbanken auch entsprechend so CBDC-Lösungen ja umsetzt oder sagen wir mal, umsetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber zumindest Workshops mache, um zu gucken, hey, macht jetzt hier CBDC Sinn oder nicht, weil ich habe da eigentlich auch einen recht pragmatischen Ansatz, da werden wir später aber sicherlich auch draufkommen, habe dann eben ja auch einen Podcast, Bitcoin Fiat Rock'n'Roll, sicherlich auch einige kennen, so Schnittstelle Fiat Krypto Bitcoin und bin aktuell COO bei einem Unternehmen, was Etonic heißt, wo wir viel Prototyping und auch Beratung machen rund um Blockchain-basierte Zahlungen, wo Bitcoin und Bitcoin Lightning auch eine Rolle spielt, aber eben auch ja, die Fiat-Welt rund um die Stablecoins zum Beispiel.
Sehr schön. Dann nochmal vielen Dank euch beiden auch von meiner Seite. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf die Folge. Also, ja, ich freue mich unfassbar. Ich bin gespannt, wohin uns die Reise führt.
Mann, du bist ja richtig gehypt auf die Episode.
Ist wirklich so. Ich würde gern, bevor wir zu den Vorteilen und möglicherweise auch zu Risiken von CBDCs kommen, ja, euch mal darum bitten, dass wir alle eben abholen. Mit der Frage startend, was ist denn eigentlich der digitale Euro? Also, was kann man sich darunter vorstellen? Joe, fang doch gern mal an.
Ja, vielleicht müssen wir erstmal noch einen Schritt zurückgehen und müssen sagen, was ist denn überhaupt Geld oder beziehungsweise was ist eine Währung? Weil da ist schon oft ein Verständnisproblem und ich versuche so kurz wie möglich zu machen. Geld ist eigentlich das, was wir benutzen, um Dienstleistungen und Waren auszutauschen, damit wir einen Standard haben, wo wir diese Dienstleistungen und Waren abrechnen können. Und da wir aber alle in einem juristischen Konstrukt, was man Staat nennt, leben, ist dieses Geld, was innerhalb eines Staates benutzt wird, von der Regierung vorgegeben und definiert. Und das ist eben bei uns in Deutschland, in Österreich und in dem Rest der EU der Euro. So, und dieser Euro, den gibt es in zwei Varianten. Das wissen auch die wenigsten. Die eine Variante ist das sogenannte Zentralbankgeld und die andere Variante ist das sogenannte Buch- und Girogeld. Die kann man ganz leicht auseinanderhalten, weil das Zentralbankgeld für den Endverbraucher, also für uns alle, ist Münzen und Scheine, also Bargeld. Das wird direkt von der Europäischen Zentralbank herausgegeben. Und das Buchgeld oder das Giralgeld, das ist das, was wir auf unseren Bankkonten haben, was wir im Online-Banking zum Beispiel bewegen, das wird nicht von der Europäischen Zentralbank herausgegeben, sondern von den Banken erzeugt. Und der digitale Euro, das ist nun das Äquivalent zum Bargeld. Das heißt, der digitale Euro wird von der Europäischen Zentralbank unter bestimmten Bedingungen mit bestimmten Vorgehensweisen erzeugt, herausgegeben und dann letztendlich dem Bürger entweder direkt oder über Mittelsmänner, nämlich die Banken, zur Verfügung gestellt. So, und wichtig ist dabei zu verstehen, dieser digitale Euro ist eben von der Zentralbank herausgegeben, was für mich eine Zentralisierung der Geldschöpfung bedeutet, während unser Geld, wenn wir einen Kredit bei der Bank aufnehmen oder so, nicht von der Zentralbank kommt, sondern eben von einer Vielzahl von Banken, wo ich immer wechseln kann. Wenn die eine Bank mich nicht mehr will, dann kann ich halt immer noch zur anderen gehen. Wenn wir aber den digitalen Euro haben von der Zentralbank, dann gibt es halt eben nur eine Zentralbank. Und das ist einer der Gründe, warum ich den CBDC, den digitalen Euro, als kritisch ansehe.
Dann gleich an Jonas dich weiter. Hast du was hinzuzufügen oder würdest du dieser Definition genauso folgen?
Nee, ich muss sagen, ich finde das sehr schön erklärt von Joe und genau gesagt. Also es ist eigentlich eine Art digitale Form des Bargeldes. Es ist Zentralbankgeld mit einem Zugang für den Endnutzer. Also das heißt, wie man es heute hat, Cash kann jeder benutzen, man kann sich das gegenseitig zahlen, man kann sie gegenseitig schicken, man kann damit zahlen und das Gleiche soll eben mit einem digitalen Euro, mit einer CBDC dann auch in Online-Form möglich sein, weil es so eine Art eben noch nicht gibt. Also es gibt noch nicht Zentralbankgeld und digital für den Endnutzer und das soll eben ein digitaler Euro sein.
Vielleicht, bevor wir da noch tiefer einsteigen, eine Definition noch, damit wir ganz klar wissen, worüber wir reden. Wir reden heute eigentlich ausschließlich über den sogenannten Retail-CBDC. Das ist das digitale Eurogeld, was dem Endnutzer, also uns allen, zur Verfügung steht. Es gibt auch noch Konzepte und Techniken, wie man das nur zwischen Banken und Institutionen benutzt. Das ist dann nicht der Retail-CBDC, über den wir heute reden, sondern das ist eben dann im weitesten Sinne ein Interbankenabrechnungssystem, was auch digitaler Euro ist, aber eben für uns heute nicht relevant ist.
Dann Jonas direkt im Anschluss die Frage, wie ist denn da gerade der aktuelle Entwicklungsstand? Also kann man das schon sagen? Ist da schon was in Stein gemeißelt oder ist das noch alles so ein bisschen vage?
Also ich denke, man kann insgesamt auf jeden Fall sagen, es ist noch etwas vage und noch nicht in Stein gemeißelt. Also um mal so einen kleinen Rückblick und Ausblick zu geben, die EZB hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren in der sogenannten Investigationsphase oder Untersuchungsphase mit dem digitalen Euro beschäftigt. Das heißt, da hat man sich grundlegend mal angeguckt, wie passt der denn in das Geldsystem rein, welche Rolle könnten denn Banken spielen, wie wird er verteilt, welche Designeigenschaften soll er haben, wie steht es um das Thema Privatsphäre, bin ich mir sicher, kommen wir später noch im Detail zu sprechen. Und das hatte man eben jetzt abgeschlossen im Oktober 2023 und ist jetzt quasi in die nächste Phase gegangen, die sogenannte Vorbereitungsphase. Wie der Name schon sagt, da möchte man sich jetzt auf eine mögliche Einführung vorbereiten. Das heißt, man guckt sich verschiedene technische Lösungen an, man baut mal ein paar Prototypen, also man wird einfach etwas konkreter. Darüber hinaus soll sich auch der gesetzliche Rahmen noch weiterentwickeln, da werden wir später bestimmt auch noch drauf eingehen. Und diese Phase läuft jetzt ebenfalls 2 Jahre, das heißt bis November 2025. Und danach gibt es die nächste Phase, da weiß man noch nicht, was genau das ist, also das hat man jetzt sehr vage das noch sein gelassen von der EZB. Was man aber sagen kann, ist, es ist noch keine Entscheidung getroffen, ob der digitale Euro kommt. Auch weil die EZB gesagt hat, sie will erst dann entscheiden oder kann erst dann entscheiden, wenn der gesetzliche Rahmen vorgegeben ist, der von den Regulatoren auf EU-Ebene kommt. Deswegen erwarte ich ehrlich gesagt auch nicht, dass wir da in den nächsten einem bis anderthalb Jahren dann Entscheidung haben, ob der digitale Euro kommt. Also noch viel, viel Konjunktiv an der Stelle, wenngleich ich persönlich glaube, dass er kommen wird.
Und da gleich die Nachfrage, haben wir denn irgendwie weltweit schon Beispiele, Länder, dass die das schon eingeführt haben?
Genau, also wir haben da, wenn wir uns auf das Retail-CBDC-Thema beziehen, aktuell 4 Länder, die eine CBDC eingeführt haben. Ich glaube, da hat sich gar nicht so viel geändert, Jonas, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Hm. Das ist Nigeria, Bahamas, die Ostkaribische Währungsunion und Jamaika, also ziemlich kleine Jurisdiktionen, kleine Länder, wo auch so der Use Case, das Problem, was gelöst wird, aus meiner Sicht auch ein bisschen klarer ist. Und man hat eben dann größere Länder wie jetzt auch China und Indien, die da ziemlich Gas geben. Also China testet jetzt schon seit 3 Jahren die CBDC, Indien seit jetzt knapp 1 Jahr, ist aber noch im Prototyp-Stadium. Das heißt, man ist hier weiter als in Europa, aber es ist eben noch nicht jetzt überall als Zahlungsmittel in der Volkswirtschaft eingeführt. Dementsprechend sagt man noch nicht, dass die CBDC da wirklich im ganzen Land gelauncht ist.
Vielleicht kann ich ja noch kurz dazu etwas sagen, und zwar etwas, was gar nicht auf dem Radar ist, aber für mich auch als CBDC qualifiziert, Retail-CBDC, ist Venezuela. Venezuela hat nämlich so eine windige eigene Kryptowährung erfunden, den Petro, und der ist gepackt oder gebackt mit dem Ölvorkommen in Venezuela, die relativ sinnlos und wertlos sind. Die Venezolaner haben natürlich Erdöl, aber das liegt als Crude Oil in den Böden dort und kann kaum da rausgeholt werden ohne die Hilfe von den großen Ölfirmen, und die haben sie aus dem Land verbannt. Aber es ist deswegen ein CBDC, obwohl es jetzt nicht auf den CBDC-Maps und Agenten steht, aber es ist deswegen einer, weil die damit zum Teil Sozialleistungen und Renten auszahlen. Das heißt, wenn du dort Rentner bist oder Rentnerin, dann erhältst du deine Rentenzahlung mit diesem CBDC in Venezuela. Und das ist nicht so bekannt, aber Venezuela selber ist natürlich auch nicht so ganz weit vorne. Aber auch da läuft eben dieser CBDC schon seit ein paar Jahren mit den entsprechenden Konsequenzen, auf die wir nachher sicher nochmal kommen werden.
Und hier vielleicht auch noch als kurze Anmerkung, Manuel, es gab tatsächlich auch schon eine CBDC vor knapp 30 Jahren in Finnland. Das wissen auch die wenigsten. Das Avant-System hieß es damals. Das war, bevor die ganzen Kreditkarten aufgekommen sind, ich glaube 93 oder so. Das war auch 7, 8 Jahre aktiv. Und das ist auch was, können wir später sicher auch in der Diskussion noch drauf kommen, wo man auch einiges daraus lernen kann, wie man es vielleicht machen sollte oder nicht machen sollte, weil das auch häufig noch unterm Radar läuft. Aber ja, so Datenpunkte aus der Echtwelt natürlich immer gute Anlaufstellen an der Stelle sind.
Bevor wir zu der Diskussion kommen, die wir jetzt schon alle angesprochen haben und die, auf die sich sicherlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen werden, würde ich gerne noch einen kleinen Schlenker zu der Ausgestaltung machen, soweit man das schon konkret sagen kann. Ist es beispielsweise erforderlich, dass man ein separates Konto braucht oder läuft es auf dem normalen Bankkonto oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also man kann sich das so vorstellen und ich fange mal an. Schau, du kannst natürlich gerne da noch drauf aufbauen. Man kann sich das so vorstellen, es wird einen digitalen Euro-Konto oder digitalen Euro-Wallet geben. Also es wird ein neues Wallet sein, was jetzt nicht irgendwie die gleiche IBAN hat wie das Bankkonto heute. Es ist aber so, dass diese Konten dann bei den Banken typischerweise eröffnet werden. Also das ist, was Joe vorhin auch gesagt hat. Es ist nicht so, dass jetzt die EZB direkt einen Endkundenkontakt mit uns hat und man da vielleicht auch bei der EZB, die hat auch gar keine Filialen, irgendwie ein Konto eröffnen kann oder die anrufen kann, wenn es Fragen gibt, sondern das wird tatsächlich über Banken laufen, die den digitalen Euro dann letztendlich an die Endnutzer auch weitergeben. Also in der Praxis kann man sich das dann so vorstellen, dass wenn der digitale Euro kommt, dann wird er eben offizielles allgemeines Zahlungsmittel werden, also Legal Tender. Das heißt, man kann damit dann am Point of Sale zahlen, im Restaurant zahlen, man kann seinen Freunden statt PayPal theoretisch mit dem digitalen Euro dann auch Geld rüberschicken an der Stelle und ja, typischerweise halt über Smartphone. Ne? Gibt aber auch weitere Möglichkeiten. Also in China hat man da zum Beispiel auch damals Handschuhe bei den Winterspielen gehabt, wo halt ein Chip drin war, wo man CBDC verschicken konnte. Also es muss einfach irgendein Endgerät sein, wo eine gewisse Art von Chip drin ist. Und das kann man natürlich beliebig ja, ausgestalten letztendlich.
Ja, vielleicht sollte man dann auch noch erwähnen, es ist geplant. Wie die technische Umsetzung dann endgültig sein wird, muss man dann abwarten. Aber zumindest ist geplant, dass man auch Offline-Zahlungen mit dem CBDC machen kann, mit dem digitalen Euro. Das heißt, auch wenn ich jetzt kein Handy habe oder wenn mein Handy kein Netz hat, kann ich trotzdem damit bezahlen.
Weil das wäre meine Nachfrage gewesen, weil es gibt natürlich jetzt die, je nachdem, welche Generation du ja bist, weil du jetzt schon gemeint hast, man kann ja offline zahlen. Ich denke jetzt auch an etwas ältere Generationen, die würden dann direkt sagen, ich bin ja komplett ausgeschlossen. Also das, die würde man trotzdem in diesem Punkt auch mit ins Boot holen, solange es auf jeden Fall auch noch das Bargeld ja auch gibt. Da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf zukommen, weil sonst würden die ja komplett rausgeschwemmt werden aus diesem ganzen Zahlungssystem.
Genau, also das Bargeld wird es natürlich weiterhin geben. Es wird verschiedenste Möglichkeiten auch geben, den digitalen Euro zu erwerben, auch ohne Handy. Also typischerweise so eine Geldkarte wäre ja auch ein Beispiel, ne? Wie so eine Prepaid-Karte, die man sich im Laden kaufen kann. Sowas wird es auch geben. Was ich auch ganz interessant fand in dem Gesetzgebungsvorschlag war, dass es tatsächlich auch vorgesehen sein soll, dass gewisse öffentliche Einrichtungen auch den digitalen Euro verteilen sollen. Also man denkt jetzt hier zum Beispiel irgendwie, ich sage jetzt mal ans Rathaus oder Bürgerbüro, das ist natürlich nicht spezifiziert, aber da wird es auch gewisse Verteilung geben und zum Beispiel auch Poststellen, die da wirklich genannt werden. Also das heißt schon, wenn ich zur Post gehe, brauche ich nicht unbedingt ein Bankkonto und irgendeine Art und Weise muss es dort auch geben, dass ich mir den digitalen Euro holen kann, auch ohne Bankkonto.
Korrigiert mich gern, wenn ich da nicht ganz auf dem aktuellen Stand bin, aber diese Offline-Zahlungen werden sicherlich nicht grenzenlos möglich sein, oder? Also es wird eine Form von Höchstgrenze, die nach meinem Kenntnisstand noch nicht definiert ist, irgendeine Form von Höchstgrenze wird es geben.
Genau, das ist richtig. Also es wird diese Offline-Zahlung für eher kleinere Zahlungen geben. Die haben auch eine höhere Privatsphäre als die Online-Zahlungen. Sicher kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Und da wird es ein Limit geben, aber es ist wirklich absolut unklar, wie dieses Limit auf diese Offline-Zahlung oder Privatsphäre, höhere Privatsphäre-Zahlungen, nenne ich sie mal, geben wird. Das ist noch in der Diskussion und wird sicherlich auch noch einiges an Zeit dauern, bis das feststeht.
Da würde ich nämlich direkt die nächste Frage an Joe stellen, weil der vielleicht ein bisschen in die andere Richtung geht. Ich glaube, du bist eher der etwas sehr negativ Eingestellte gegenüber diesem ganzen Zentralbankgeld und digitalen Zentralbankgeld. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, das, was Jonas gerade erzählt hatte, dass die EZB führt diesen digitalen Euro ein. Wie stellst du das vor? Weil das würde ja bedeuten, es wird irgendwann bekannt gegeben, wir nutzen irgendwann den digitalen Euro. Mhm. Das muss ja in der Bevölkerung jetzt allein mal, wenn wir nur bei Deutschland bleiben, wir müssen es aber theoretisch ja in der ganzen EU verteilen. Mhm. Wie kannst du das vorstellen, dass sowas funktioniert? Das ist ja ein riesen Mammutsprojekt.
Jein. Also ich sehe es nicht besonders kompliziert, weil man sagt einfach in den Apps, also erstmal wird am Anfang der digitale Euro nicht für den Kunden nicht verpflichtend sein, sondern es wird ein alternatives Angebot sein zu den bestehenden Systemen, die wir haben. Und dann wird man einfach sagen, geh in deinen App Store und lade es dir runter oder geh zur Post von mir aus oder zum Bürgerbüro und hol dir deine Geldkarte. Ja. Es wird wahrscheinlich verwaltungstechnisch mit den Offline-Instrumenten sehr kompliziert sein, dass nicht das passiert, was damals beim Begrüßungsgeld, als die Mauer gefallen ist, passiert ist, wo einer, der neben mir stand, dann gesagt hat, ich gehe da jetzt nochmal hin, ich war da schon dreimal und habe mein Begrüßungsgeld abgeholt. Ne? Da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht nochmal passiert oder dass das nicht grundsätzlich passiert. Aber ich sehe es halt relativ unkritisch, dann werden viele eben über den App Store dann die Apps reinladen, die Wallets und dann einfach den digitalen Euro als Zahlungsmittel benutzen. Komplizierter wird es auf der anderen Seite wahrscheinlich beim Merchant, also beim Händler, den man in irgendeiner Form verpflichten muss, sein Kassensystem so weit zu erweitern, dass er eben dann den digitalen Euro annehmen kann, weil mir nutzt es ja nichts, wenn ich damit zahlen kann, aber der Händler sagt, ich nehme keine digitalen Euros. Also das wird noch eine spannende Sache, inwieweit man da eine Verpflichtung vielleicht sogar gesetzlich dort aufbaut. Das wird sicher nicht schlagartig passieren, das wird auch stufenweise sein und sicher wird man vorher mit den großen Kassenanbietern verhandeln und die dazu motivieren, dass sie da mitmachen. Also sehe ich unkritisch. Kritischer sehe ich dann die Marketingphase, das Ding so attraktiv zu machen, dass die Leute es wollen. Da kann ich auch was zu sagen, wenn wir da schon sind, aber vielleicht ist deine Frage auch schon beantwortet.
Ja, die Marketingfrage wäre nicht mein nächster Punkt gewesen, weil man muss ja den Menschen auch irgendwie den Anreiz geben oder eben ihnen vorgeben, okay, ihr wechselt jetzt und warum ihr wechseln solltet, warum es nutzen solltet. Deshalb kannst du gerne da ein bisschen anschließen noch. Und vielleicht, Jonas, du hast wahrscheinlich auch Gedanken danach noch.
Grundsätzlich ist es so, dass der digitale, nicht der digitale Euro, sondern CBDCs in den Versuchen, die es gibt in der Welt, nicht besonders gut angenommen wurde bisher. Also die Akzeptanz beim Enduser ist sehr, sehr gering. Und auch das wird auch wahrscheinlich bei den Europäern genau dieselbe Situation sein, aus dem ganz einfachen Grund, weil es für mich als Verbraucher im Moment überhaupt keine Not gibt, einen digitalen Euro zu benutzen, weil ganz ehrlich, Apple Pay funktioniert für mich hervorragend und tatsächlich heute gehe ich aus dem Haus ohne Bargeld, was mir noch nie passiert ist, aber ich bin damit klargekommen und konnte mit Apple Pay zahlen, ne? Also muss ich irgendein Incentive dafür kriegen, dass ich den CBDC nutze. Und das ist relativ simpel, indem man sagt, kauf dieses Produkt, zahle mit CBDCs und erhalte x Prozent Rabatt. 10%, 15% Rabatt. So, das heißt, wenn ich dem Kunden für die Verwendung des Zahlungsmittels einen Rabatt gebe, was umgekehrt, das habe ich jetzt auch vor kurzem erst erlebt, wo ich ein Produkt gekauft habe, wollte es dann mit einer Kreditkarte zahlen. Und dieser Online-Händler war wirklich so unverschämt und hat von dem Kaufpreis nochmal 2% Zahlungsservicegebühr draufgehauen unten am Ende. Da habe ich gedacht, bin im falschen Film, aber das macht man jetzt umgekehrt. Ne? Sagt man, wenn du mit CBDC zahlst, digitaler Euro, kriegst du halt 10% Rabatt. Und oder der nächste Schritt ist natürlich das nenne ich schon die Vergewaltigung des Bürgers, wo man sagt, wir zahlen dir staatliche Leistungen, sei es Arbeitslosengeld, Bürgergeld oder wie auch immer es heißt, oder Rente, nur noch per digitalen Euro aus. Dadurch würde man die Leute natürlich am Anfang motivieren, ich gebe dir einen Rabatt, und nachher rein zwingen, bis zum gewissen Grade.
Das ist aber sicherlich ein Thema, also können wir da noch im Detail diskutieren, was sicherlich weiter in der Zukunft noch liegt. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also ich fand, das waren wichtige Punkte, die du gemacht hast, Joe, und das ist sicherlich auch ganz klar. Mich wundert es gerade, dass wir jetzt so harmonisch und übereinstimmend in die Episode starten.
Warte ab.
Ja, okay, gut, dann mache ich einfach mal weiter. Also es ist natürlich eine Tatsache, dass die CBDCs, die wir heute sehen, die heute live sind, eine geringe Adoption haben. Das ist einfach so. Man hat es auch gesehen mit dem Avanz-System in Finnland. Das hat man dann aufgegeben, weil es im Endeffekt nicht genutzt wird und auch die Leute nicht wussten, warum man es nutzen soll. Also da bin ich auch 100% bei dir, Joe. Und was wir auch viel sagen und was ich auch seit Jahren schon sage, ist, man kann sich ja immer drüber streiten, ob man ein gewisses Produkt nutzt oder nicht. Aber wenn man es gewissen Leuten anbieten will, dann muss es trotzdem so ausgestaltet sein, dass es in gewissen Dimensionen, ich sage jetzt einfach mal, besser ist als manch andere. Und deswegen ist es auch so, dass der digitale Euro an sich eben, und da ja, muss ich sagen, ist man aktuell sehr nah am bestehenden Geldsystem dran, aus bestimmten Gründen, aber ist eben sehr, sehr nah an den Systemen dran. Deswegen, ich sehe jetzt auch nicht, dass da über Nacht jemand die Bude einrennt und quasi jeder jetzt den digitalen Euro nutzt und der Marktanteil über die ersten 2 Jahre bei 70% liegt. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil die Zahlungssysteme heute eben schon sehr effizient sind. Und es ist für jeden was dabei ist. Also ich persönlich bin ein riesen Fan von Bargeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich zahle heute sehr viel in Bargeld, eigentlich immer, wo ich kann, wegen diesem Privatsphäre-Aspekt. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, ich finde Convenience besser, ich zahle mit meiner Apple Watch, ich zahle mit meiner Kreditkarte und so weiter und so fort. Und es ist ja schon alles kostenlos für uns, ne? Also da drückt jetzt der Schuh quasi nirgends. Und was die EZB gemacht hat, vielleicht können wir das auch in den Shownotes mal verlinken. Die fängt jetzt gerade an, so eine Marketingkampagne zu beginnen. Und da ist halt die Value Proposition, naja, man kann damit überall in Europa zahlen und kostenlos und in real time. Wo ich mich halt sage, ja, kann ich halt gefühlt heute irgendwie auch schon. Ja, es ist ja dann über Kreditkarten oder andere, aber ist mir halt auch nicht genug, was die Value Proposition angeht. Und tatsächlich, was ich aber sehe, und da bin ich mir sicher, gibt es einige hitzige Diskussionen, ist tatsächlich, dass eine CBDC auch dazu führen kann, dass wir eine bessere Privatsphäre haben als bei bestehenden digitalen Bezahlmöglichkeiten. Also nicht eine schlechtere, sondern eine bessere. Da können wir auch gerne dann nochmal ins Detail gehen, weil ich glaube, das wird zur Diskussion führen.
Ja, Stichwort Privatsphäre würde ich noch einen Moment zurückstellen und nochmal auf die Vorteile eingehen wollen, die zumindest kommuniziert werden. Joe hat ja gesagt, wir können es relativ einfach machen und den Leuten dahingehend schmackhaft machen, dass man eben sagt, passt mal auf, hier gibt es so und so viel Prozent Rabatt. Versteht jeder, kann man nachvollziehen. Wenn wir das aber mal ausklammern, wenn wir sagen, so wird es nicht gemacht, unabhängig davon, ob es tatsächlich so kommen würde, was würde es denn sonst noch geben? Weil wenn ich aktuell Bargeld habe als Zentralbankgeld und Giralbankgeld in Form von digitalen Online-Überweisungen, was ist dann der Mehrwert? Also ich sehe noch nicht den Punkt, wo beispielsweise meine Oma sagen würde, okay, jetzt nutze ich lieber den digitalen Euro statt dem normalen Euro in Form von Bargeld oder statt einer Banküberweisung.
Ja, also ich sehe auch noch nicht, dass meine Oma den digitalen Euro im aktuellen Format nutzen würde. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich würde da nochmal so ein kleines Stück rauszoomen. Auch die Frage, warum die EZB das Ganze macht, da haben wir jetzt auch noch nicht wirklich drüber geredet. Und da gibt es im Endeffekt 2 Gründe. Und ein Grund ist das Thema, man möchte die Zahlungssysteme resilienter machen oder widerstandsfähiger. Also das heißt, heute ist man ja in dem Markt für digitale Zahlungen sehr stark von dem Privatsektor, Banken, PSPs abhängig. Also wir haben es letztes Jahr gesehen, die Terminals haben mal nicht funktioniert, Riesenchaos überall. Oder theoretisch kann es ja auch mal passieren, eine Kreditkarte, hatten wir es nicht neulich auch, gingen auch mal bestimmte Kreditkarten nicht. Oder Apple Pay funktioniert nicht, weil es Probleme gibt. Das heißt, die EZB sagt halt, naja, wenn der Privatsektor, der ja gewinnorientiert ist, hier ist vielleicht aus irgendwelchen Gründen die Systeme eben nicht immer up and running sind, möchte man da eine Alternative schaffen. Also das ist so eins der beiden Punkte, die die EZB macht für den digitalen Euro. Wo ich sage, an sich für mich als Bürger ein Punkt für mich valide. Also würde mich jetzt nicht dazu treiben, die Plattform zu nutzen, aber was, wo ich sage, es ist, finde ich, erstrebenswert, das zu haben. Und der zweite Punkt ist das Thema strategische Autonomie, wie es die EZB auch nennt. Also wir haben ja gesehen durch das Thema Russland-Ukraine-Krieg, es ist wirklich einfach, Länder aus dem Zahlungsverkehr, im Endeffekt davon abzustöpseln, wenn man so will, oder auszuschließen. Es kann jetzt aus guten oder schlechten Gründen sein. Wie gesagt, das will ich nicht beurteilen und wer sagt, was gut und schlecht ist. Darum geht es mir jetzt nicht. Aber wenn gewisse Mehrheit von Ländern sagt, nee, diese Länder sollten raus aus einem Zahlungssystem, dann ließe sich das eben bislang recht effizient und schnell machen. Und da sagt die EZB halt auch, wir wollen ein Zahlungssystem, wo wir eben die Regeln, nenne ich es jetzt mal, setzen, wo wir nicht rausgeschmissen werden können, weil wir das Ganze eben hosten, sage ich jetzt mal. Und das ist eben auch für mich als Bürger an sich ein Punkt, wo ich sage, für mich ist es auch was, wo ich sage, das braucht man an sich. Aber, und das ist auch eine andere Diskussion, die wir noch aufmachen können, braucht es dafür eine CBDC? Tatsächlich nicht. Da gibt es andere Lösungen wie PIX, also Zahlungssysteme, die von der Zentralbank kommen oder auch andere. Aber das sage ich mal, das ist was für mich, wo ich sage, als Gesellschaft ist es erstrebenswert, diese beiden Punkte zu haben. Aber hinsichtlich den Benefits für den Endnutzer, also welches Problem gelöst wird, muss ich sagen, sehe ich aktuell im aktuellen Design eben auch nicht viele. Und das, wie gesagt, mahnen wir auch schon seit langer Zeit. Das ist vielleicht wirklich dieser Punkt, dass für diese Offline-Zahlungen die Privatsphäre höher ist als für Zahlungen heute in Giralgeld. Aber sie ist eben nicht so unbegrenzt wie bei Bargeld. Das heißt, dieser Vorteil wird halt dann wichtig, falls es irgendwann Bargeld mal nicht mehr geben sollte, aber eben nicht Stand heute.
Vielleicht kann ich da doch jetzt die Diskussion eröffnen oder zumindest noch einen Punkt reinbringen. Also als Backup-System dafür, dass wir Apple Pay und die Kreditkarten oder Zahlungsterminals ausfallen, ja, das ist ein Argument, aber das ist sehr, sehr schwach und vor allen Dingen im Verhältnis ja unendlich viel zu teuer, wenn man für dieses Backup-System, wo wir sowieso genügend andere Backup-Systeme haben, dann den digitalen Euro einführen würde. Das Zweite, die Resilienz zu stärken, das ist natürlich ein völliges Scheinargument und völlige Banane, wo ich einfach sage, natürlich wurde Russland aus dem SEPA-System oder gewisse Akteure aus dem SEPA-System ausgeschlossen. Aus welchen Gründen auch immer, da bin ich ganz bei dir, wer beurteilt das? Und natürlich ist das möglich, aber man muss natürlich wissen, SEPA-System ist in Belgien angesiedelt. Ja? Und die, sagen wir mal, die Sperrung wurde veranlasst im Wesentlichen durch die Gemeinschaft, durch die europäische Gemeinschaft zusammen mit den Amerikanern, die das entschieden haben. Und wie wahrscheinlich ist es denn, dass irgendjemand von außen das SEPA-System, was mitten in Europa sitzt, abschaltet, das uns aus dem SEPA-System drängt? Wenn das ein System wäre, was in Australien sitzt oder in Amerika oder in China oder sonst irgendwo, würde ich sagen, ist eine Gefahr. Aber ein System, was tatsächlich in der EU beheimatet ist, sehe ich die Gefahr nicht. Also ist dieses Resilienz, was die EZB da verbreitet.
Du meinst Autonomie, oder?
Ja, also, genau. Autonomie, Autonomie-Argument. Halte ich für ein Scheinargument.
Also ich würde es so ein bisschen differenzieren. Also ich meine, du hast ja gesagt, das Thema, die USA haben da, also SWIFT sitzt eben in Belgien, ist ein interessantes rechtliches Konstrukt. Die USA hat da auch einiges zu melden, wo ich sage, die politischen Seiten sind so volatil gerade, dass man aus meiner Sicht dann nicht sagen kann, wer Freund und Feind ist in den nächsten 15, 20 Jahren. Also ich sehe da schon ein gewisses Risiko, wobei, und da bin ich bei dir, Joe, und das, die Frage ist, muss es dafür eine CBDC haben und sein? Und da sage ich, nee, da gibt es, wie gesagt, andere Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, also ich halte die Gefahr an sich schon für möglich.
Weil ich mir dann die gleiche Frage stelle, weil Manuel gesagt hat, seine Oma ist dann dabei. Natürlich, das ist im Hintergrund, ja. Aber trotzdem, wenn ich doch den Menschen, den Bürgern, wie bei der Marketingkampagne dargestellt habe, ich muss den Menschen doch diesen wirklichen Mehrwert bieten. Und das eine natürlich ist eine Absicherung gegen möglicherweise geopolitische Verschiebungen, die möglicherweise irgendwann kommen könnten. Aber ich sehe da nicht das Hauptargument daran, dass ich das wirklich nutzen sollte. Und wenn ich was Neues einführe, muss ich ja sowas nutzen. Und ich möchte kurz zitieren, weil ein Punkt, den zum Beispiel die EZB selber noch angibt, weil die EZB hat ja schon eine Liste mit Gründen, warum der digitale Euro reinkommt, ist zum Beispiel die Aufrechterhaltung des Vertrauens in unsere eigene Währung. Was da ja auch mit reinspielt, da würde ich eher noch mit reinkommen. Wie siehst du das, Jonas? Ist das so ein Punkt, den du auch mit reinnehmen würdest? Oder haben wir jetzt gerade kein Vertrauen in die Währung und brauchen wir deswegen eine CBDC?
Also die EZB sagt ja auch immer, und das ist so das dritte Argument neben den beiden, die ich genannt habe, dass man den digitalen Euro auch als monetären Anker sehen möchte. Also in der Zeit, wo immer mehr Zahlungen digital sind und wie Joe das vorhin schön erklärt hat, eben von Giralgeld abgewickelt werden und nicht von Zentralbankgeld, heißt es ja auch, dass die Rolle der Zentralbank eigentlich immer geringer wird an der Stelle. Und das ist natürlich klar, dass die EZB da auch sagt, ja, wir hätten da gerne ein bisschen Wort mehr mitzureden. Aber das ist für mich ein Punkt, Jonas, wo ich sage, und das passt zu dem, was Joe vorhin gesagt hat, die meisten Leute wissen nicht den Unterschied Zentralbankgeld und Giralgeld und auch das Risiko. Wir haben Einlagensicherung, macht so einen riesen Unterschied, dass es für mich auf meine Top-Gründe, den digitalen Euro zu nutzen, sicherlich nicht verzeichnet ist als Individuum.
Und vor allen Dingen muss man ja eins sagen, wenn ich als Zentralbank sage, wir wollen das Vertrauen in unsere Währung stärken, sage ich ja eigentlich, unsere Währung ist gar nicht so stark, weil ich muss die stärken. Und das finde ich eigentlich ein Armutszeugnis, so eine Aussage. Ja, was soll man dazu noch sagen?
Ja, ich muss sagen, das Argument konnte ich auch nicht nachvollziehen. Also wir sehen die Liste, die die EZB eben zur Verfügung stellt, im Vorfeld durch und eben dieser Vertrauensaspekt, der wollte uns nicht so richtig einleuchten. Und ein anderer Aspekt, der hat es auch nicht richtig Klick gemacht, sage ich mal. Es soll nämlich die Innovation im Privatbanksektor gefördert werden. Natürlich kann man sagen, wenn wir den digitalen Euro haben, wenn wir die CBDCs haben, dass dann die Privatbanken irgendwelche Innovationen herausbringen müssen, um den zu nutzen, geschenkt, klar. Aber das kann's ja, also das ist ja nicht der Mehrwert, das ist dann halt das Erfordernis oder um es negativ zu sagen, das notwendige Übel für die Privatbanken, um den digitalen Euro zu nutzen. Aber das ist ja jetzt kein Benefit, kein Mehrwert. Also welche Innovationen sollen da groß emporkommen? Da fehlt mir noch die Vorstellung.
Es wird auf jeden Fall dazu führen, dass die IT-Dienstleister der verschiedenen Banken sehr viel Kosten erzeugen, was dann direkt wiederum auf die einzelnen Banken verteilt wird, was dann direkt dazu führt, dass die ganze Soße wieder teurer wird als die Suppe. Und am Ende wird durch so etwas einerseits die Kosten, die die EZB selber zu stemmen hat, was irgendwoher ja auch kommen muss, das kommt entweder durch neue Geldschöpfung von der EZB oder durch höhere Steuern. Die neue Geldschöpfung meiner Ansicht nach führt zu höherer Inflation, aber das ist jetzt mal ein Nebenaspekt. Wenn aber die Banken ihre IT-Systeme darauf anpassen müssen und Innovation schaffen müssen, dann kostet das richtig Geld und das müssen die Banken und werden die Banken schlicht und einfach an den End-User weitergeben. Und damit verteuert sich eben die Dienstleistung Bank wegen des CBDCs auch nochmal.
Ich hatte auch noch zwei Gedanken zu dem Thema Innovation. Der erste Punkt ist tatsächlich, man könnte ja durch so einen digitalen Euro die Innovation im Bankensektor schon ankurbeln, wenn man sagen würde, die CBDC ist zum Beispiel ohne Limit erhältlich. Das heißt, jeder Bürger könnte sich sein Geld in CBDC umwandeln, ist dann vielleicht, ne, manche vertrauen vielleicht der Zentralbank mehr als der Bank, kann man darüber diskutieren, aber aus Risiko und aus Pleitensicht macht es tatsächlich durchaus Sinn. Würde aber jetzt beim digitalen Euro ja ein Haltelimit geben, das sind aktuell 3.000 Euro genannt, das ist aber auch noch nicht in Stein gemeißelt, aber gibt zumindest eine gewisse Richtung vor, wo ich sage, man hätte schon dafür sorgen können, wenn man zum Beispiel sagt, man macht so ein Limit, zum Beispiel, weil man den Finanzsektor halt schützen will, weil man nicht die Finanzmarktstabilität gefährden möchte, wie man das im Fachjargon immer sagt, dass man so ein Limit eben temporär macht und nicht permanent. Weil jetzt ist es natürlich so, die Banken wissen, da kommt jetzt ein Limit und dadurch wird der Finanzsektor natürlich erheblich geschützt. Und wenn man jetzt sagen würde, naja, so ein Limit gibt es vielleicht nur die ersten x Jahre zum Beispiel, dann wäre man natürlich auch als Bank so ein bisschen gezwungen, da mehr Innovationen zu tätigen. So würde ich das zumindest als Ökonom mir erhoffen. Aber das ist tatsächlich eben nicht der Fall, weil es eben dieses Limit gibt und der Finanzsektor da halt erheblich geschützt wird, aus gewissen Gründen der EZB. Also das heißt, da glaube ich auch, dass es eher hinderlich ist als förderlich. Wo es förderlich sein soll, und das ist tatsächlich auch ganz interessant, wenn man sich den Gesetzgebungsvorschlag der EU-Kommission mal anschaut, weil da soll ja der digitale Euro wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau werden. Also man möchte hier Machine-to-Machine-Payments machen und DeFi-Umwandel und DeFi-Connection und so weiter und so fort. You name it, Web3 hat alle Buzzwords. Und ich sehe da insgesamt schon auch Potenzial, dass unsere Zahlungssysteme irgendwie mit dem Thema Industrie 4.0, Machine-to-Machine-Economy darauf vorbereitet sein sollen und dass da viel Potenzial es auch für Deutschland und Europa gibt. Aber ob das der digitale Euro wirklich bieten kann, bin ich ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen skeptisch, weil dafür ist es halt technisch auch zu nah an den bestehenden, vermutlich an den bestehenden Systemen dran und kann dann wahrscheinlich gar nicht so wirklich Effizienzen heben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, aus Sicht der Kommission soll der wirklich sehr innovativ sein. Die EZB schreibt es auch. Man könnte ihn auch sehr innovativ machen, aber ich sehe es aktuell mit dem Design, was man so zwischen den Zeilen liest und was man schon weiß, eben nicht wirklich in diese Richtung abbiegen.
Wenn ich mal aus der Bankensicht drauf schaue, und ich bin kein Banker, das muss ich immer wieder dazu sagen, aber ich habe natürlich sehr viel täglich mit Banken zu tun, dann würde mich natürlich dieser CBDC ohne Limit zu Tode erschrecken, weil das würde ja nichts anderes bedeuten, als dass meine Kunden plötzlich die Kunden dann von der Europäischen Zentralbank sind und die Absicherung als Argument, die zählt insofern bei den meisten Banken nicht, weil die sind ja hoch abgesichert, also für die allermeisten Kunden. Aber warum sollte ich als Bank jemals wollen, dass mein ganzer Kundenstamm dann bei der EZB ist? Das ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar, warum das irgendjemand wollte von den Banken.
Vielleicht noch eine letzte Nachfrage bei dem Punkt an Jonas. Wir hatten es, glaube ich, damals in der alten Folge auch beschrieben. Würde ja bedeuten, es gab ja auch mal Stimmen, wenn die EZB das einführt, dass es gar keine normalen Geschäftsbanken mehr geben würde. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Das hast du damals auch beschrieben, weil die EZB wahrscheinlich keine Lust hat, einen Häuserkredit zu vergeben. Also so schätze ich jetzt wahrscheinlich die Zukunft auch ein.
Genau, ist genau, wie du es gesagt hast. Also früher gab es viel Literatur, 2017, 2018, als ich da gestartet bin, wo es wirklich hieß, ja, das ist ja total schön und effizient, dann braucht es, also in manchen Papieren natürlich nur, braucht es gar keine Banken mehr, dann macht die EZB gleich Kreditvergabe und so weiter. Und das will sie natürlich nicht, weil sie auch sagt, also da hat man nicht die Expertise, da hat man auch nicht das Mandat, das will man auch nicht machen. Deswegen der digitale Euro soll ein reines Zahlungsmittel werden, eine Zahlungsmittelalternative. Und jetzt nicht den Weg ebnen, dass die EZB jetzt auch ja, entscheidet, welche bestimmten Kredite an Häuslebauer oder gegeben werden oder eben nicht.
Eine kurze Unterbrechung unserer aktuellen Folge. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Podcast-Plattform der Wahl eine 5-Sterne-Bewertung abgibt. Und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Und jetzt.
Die letzten 15, 20 Minuten haben wir jetzt ja versucht, die Vorteile rauszuarbeiten. Wenn wir die mal nochmal zusammenfassen, muss ich sagen, sind für mich Stand jetzt so 1,5 Punkte hängen geblieben. Einmal, es kann kein Bankrun auf CBDCs geben, weil die Zentralbank nicht pleite gehen kann. Das ist der erste Punkt. Und der halbe Punkt ist diese Zahlungsinfrastruktur, weil man halt jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, okay, wir können uns nicht so sicher sein, wie Jonas, du es gesagt hast, wer Freund und Feind ist. Ich gebe ihm aber nur einen halben Punkt für mich mit dem Argument, das Joe gesagt hat, weil im Endeffekt, überzeugt mich nicht ganz, aber vielmehr muss ich sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie mir den Aluhut salopp gesagt aufziehen möchte, viel mehr Vorteile sehe ich jetzt aktuell nicht oder habe ich was übersehen?
Also ich würde dann jetzt gern so langsam mal das Privatsphärefass aufmachen.
Jo, gern.
Darfst du gerne machen.
Okay, dann fange ich mal an und ich bin mir sicher, da hat Joe eine etwas andere Ansicht als ich, aber es ist ja auch gut, deswegen sind wir auch heute hier. Also was wir heute sehen in der digitalen Welt ist ja wirklich, dass wir bei allen Zahlungen, wo Chiralgeld involviert ist, wie Joe das vorhin ausgearbeitet hat, sind im Endeffekt Intermediäre involviert, die im Endeffekt deine Transaktionsdaten sehen. Also die wissen, wer hat wann wen Zahlungen getätigt an der Stelle. Und was natürlich heute eine Variante ist, wo du sehr schön Privatsphäre schützen kannst, ist natürlich Bargeld. Ne? Also Bargeld an sich quasi anonym. Ich meine, du kannst sagen, wenn du abhebst, ne, oder kann eine Kamera dich aufzeichnen oder dich jemand beobachten. Aber das mal ausgeklammert, ist es eben sehr, sehr, sehr hoher Schutz für die Privatsphäre. Und was es heute halt tatsächlich nicht gibt, ist eine digitale Zahlungsmöglichkeit, die eben die Privatsphäre-Eigenschaften von Bargeld hat. Also hat sich bislang nicht wirklich entwickelt. Man könnte jetzt sagen, im Crypto-Space so ein bisschen die Privacy-Coins, aber das ist halt, ist würde ich mal sagen, zu weit weg, weil die eben auch gar nichts mit den Regulatorien in Einklang stehen. Da glaube ich eher, dass die verschwinden werden. Zumindest die nicht keinen Fokus auf Compliance und KYC und so weiter legen. Das heißt, sowas gibt es heute noch nicht. Das heißt, da kann man so ein bisschen argumentieren, dass es da so gewisses Marktversagen gibt, weil eben die Bank natürlich nicht so ein anonymes Zahlungsmittel anbieten möchte, weil A, sie hat dann keine Daten, mit denen sie was machen kann oder auch andere PSPs. Und da kann man eben argumentieren, naja, wäre doch eine Möglichkeit für eine Zentralbank, sowas zu machen. Und warum ich das eben sage, ist, es gibt im Endeffekt inzwischen alle technischen Möglichkeiten, um eine CBDC so auszugestalten, dass sie genau diese Privatsphäre-Eigenschaften von Bargeld auch hat. Also das heißt, dass sie zum Beispiel wirklich eine komplette Anonymität bis zu einer bestimmten monetären Schwelle, wo wir uns vorhin schon drüber unterhalten haben und Manuel gefragt hat, wo die Schwelle liegt. Und das ist tatsächlich was, in die Richtung möchte die EZB auch mit dem Design gehen, wo ich sagen kann, ich sehe das schon als Vorteil zu anderen digitalen Zahlmöglichkeiten, auch wenn das jetzt ein bisschen kontraintuitiv vermutlich für viele klingt, sehe ich das schon so, dass man da eigentlich die Privatsphäre im Vergleich zu anderen digitalen Zahlungen auch erhöhen kann. Wo man aber ganz klar sagen muss, man muss sich natürlich sicher sein, dass die Daten wirklich nicht aufgezeichnet werden, dass die Zentralbank keinen Einblick hat und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich auch was, wo die EZB natürlich gerade sagt, wir wollen das nicht machen. Wenn man auch in die Standards reinguckt, schaut das auch wirklich so aus und dann kommt ja auch der gesetzliche Rahmen, der das quasi verbietet. Aber warum ich auch sehr, wenn ich mit Zentralbankern spreche, Richtung Open Source pushe, damit man da zum Beispiel mal reinschauen kann, ne? Don't trust, verify am Ende. Also deswegen, der Punkt war mir wichtig zu machen, weil das tatsächlich, wenn das politisch gewollt ist, ist natürlich die nächste Frage, aber dazu sorgen kann, dass man höhere Privatsphäre hat und natürlich, und das ist auch ganz, ganz, ganz klar, müssen diese privaten Daten auch von den Zahlungsdaten getrennt sein, weil man natürlich nicht in eine Situation rennen möchte, dass die Zentralbank dann all deine Transaktionsdaten sieht und Überwachungsstaat und dir bestimmte Ausgaben verbietet, weil das ist sicherlich eine Welt, in der keiner von uns letztendlich auch leben möchte.
Und ich stimme dir dazu. Ich stimme dir zu, dass in dem Moment, wo der CBDC 100% anonym ist und Open Source ist, sodass man prüfen kann, dass diese Anonymität auch gewährleistet ist, dann habe ich gar keine Bedenken mehr gegen den CBDC. Dann ist das ein Werkzeug oder ein Zahlungsinstrument wie andere auch und wahrscheinlich sogar von der Privatsphäre besser gestellt als alles, was sonst online und digital gemacht wird. Nur wenn es nicht Open Source ist und wenn es nicht diese Anonymitätsanforderungen, die Sicherheitsforscher aus der ganzen Welt bewerten sollen und werden, hat, dann ist der CBDC ein brutales Kontroll- und Überwachungsinstrument.
Ich glaube, den Punkt machen wir gleich auf. Ich habe nämlich genau noch eine Nachfrage, Jonas. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB genau das umsetzt, was du gerade genannt hast? Dass sie wirklich sagt, wir machen es anonym, weil bisher die bisherige Geschichte, die bisherige Wahrnehmung von allen Staaten, von Finanzen, Banken, geht eher in die Richtung, wir möchten diese Schwellen immer weiter runtersetzen. Ich denke zum Beispiel an das Goldthema. Gold anonym kaufen war früher höher, jetzt sind wir bei 2000 Euro. Es gibt schon die ersten Stimmen, dass es runtergeht. Also die Tendenz geht ja eigentlich in die andere Richtung. Also es ist genau das Gegenstück zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ja, also das sind auf jeden Fall auch Themen, und für die ich mich jetzt auch und wir auch als Digital Euro Association uns massiv einsetzen. Also das sind so die zwei Punkte, die wir versuchen zu pushen. Und das finde ich auch total spannend und schön zu sehen, dass wir da auf einem Nenner sind, wenn es eben denn so kommt. Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, also Open Source, muss ich ganz ehrlich sagen, ist relativ unwahrscheinlich, weil das für viele Zentralbanken so eine ganz andere Welt ist und man da auch in gewisser Maßen gar nicht die Hosen runterlassen möchte. Also wie gesagt, wir pushen weiter, aber es ist unwahrscheinlich. Das Privatsphäre- und Anonymitätsthema ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, weil auch in dem Gesetzesvorschlag, der eben jetzt auf EU-Ebene diskutiert wird, ganz klar gesagt wird, es gibt einmal den online-digitalen Euro, der hat ungefähr die gleiche Privatsphäre wie heute Zahlungen per Banküberweisung, also nicht besser, nicht schlechter, also ähnlich. Und dann gibt es aber eben diese Offline-Zahlungen, und bei den Offline-Zahlungen ist es wirklich so, und so wie ich habe mir den Gesetzesentwurf quasi mit auf Absatzbasis im Detail angeguckt, wie das dort erklärt ist. Und da kann man sich das tatsächlich so ein bisschen wie Bargeld vorstellen. Also das heißt, heute bei Bargeld, du hebst dir Bargeld ab vom Geldautomat, da weiß deine Bank, wie viel Bargeld du abhebst, wie viel Bargeld du vielleicht einzahlst, aber die Bank weiß danach nicht, wofür du das Geld ausgibst. Und ähnlich wird es tatsächlich für diese Offline-Zahlungen auch sein, dass da die Bank, wirklich, und auch nicht die Zentralbank, sondern die Bank, die bei Balance quasi kennt, also man kann sich das so vorstellen, man überweist sich halt von seinem Online-CBDC-Konto auf das Offline-Geld rüber, und da sieht man, wie hoch dieser Betrag ist, man sieht aber nicht, wofür das Geld ausgegeben ist. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt. Also es ist im Gesetzesvorschlag drin. Ich würde fast sagen 90-95%, dass es so kommt. Was natürlich wichtig ist, ist, was da steht, wird es auch technisch wirklich so abgebildet, ne? Also das ist natürlich was, da kann man wieder sagen, wenn das nicht Open Source ist, wie kann ich da auf was vertrauen? Fairer Punkt, muss ich ehrlich sagen. Also ist dann die Frage, wem man vertraut und ob man jemandem vertraut. Und das wird sicherlich auch ein Grund sein, warum manche sagen, ist irgendwie eher gut oder eher nicht gut. Also das ist relativ wahrscheinlich. Aber für mich ist eben die essentielle Frage, du hast schon gesagt, Jonas, wie hoch das Limit hier liegt. Weil wir sehen in Europa unter dem Thema, ich würde es nicht sagen Vorwand, Geldwäschevorkehrungen werden die Limits immer gesenkt. Wir haben ja auch in Europa das Thema anonymes E-Geld, wo inzwischen die Grenze bei 150 Euro im Monat liegt, was natürlich sehr, sehr wenig ist. Damit kann ich meine monatlichen Einkäufe nicht mit dieser Privatsphäre schützenden, nenne ich es jetzt mal, Variante tätigen. Und das ist schon was ich sehe. Und deswegen ist es uns und mir da auch echt wichtig, sich für dieses Limit einzusetzen, dass das möglichst hoch liegt und jetzt nicht irgendwie im unteren dreistelligen Bereich liegt, sondern wirklich so ist, dass es ja dann auch wirklich für die, ich sage jetzt mal wenigstens die alltäglichen Einkäufe im Monat dann auch reichen wird.
Genau, und ich sag mal anschließend an das, was du gesagt hast, für mich persönlich ist der Open-Source-Ansatz die rote Linie, und solange man kein Open-Source hat, kann man niemanden vertrauen, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir hier doch eine Machtkonzentration an die Zentralbank sehen werden, und zum anderen, weil auch keiner sicher sein kann, dass das, was die Zentralbank da zusammenhäkelt, sicher ist gegen Hacker. Und auch ein Albtraum-Szenario wäre nicht die Kontrolle durch irgendwelche Zentralbanker, die größenwahnsinnig werden, sondern schlicht und einfach auch durch irgendwelche Hacker-Kollektive, die aus Russland oder aus Nordkorea oder sonst irgendwo herkommen und dann dieses ganze digitale Konstrukt, digitaler Euro, kapern. Und das kann man nur vermeiden, meiner Ansicht nach, wenn man eben eine sehr, also erstmal Open Source hat und dann diesen Open Source Code auch wirklich von Top-Leuten überprüfen lässt, so wie wir es zum Beispiel in Bitcoin haben, wo es 100%ige Sicherheit nie gibt, aber 99,9%ige. Und das geht halt eben ohne Open Source nicht.
Wäre meiner Auffassung nach auch der richtige Weg oder ein sehr guter Ansatz, eben weil ja die EZB sagt, wir wollen das Vertrauen stärken. Und wenn was Neues rauskommt, ist man ja tendenziell eher skeptisch. Und wie kann man das Vertrauen besser stärken, als wenn man sagt, pass mal auf, das ist neu, wissen wir, merkwürdig gegebenenfalls, aber wir sind vollkommen transparent. Deshalb nochmal die Frage an dich, Jonas. Woran liegt es, dass sich Zentralbanker damit so schwer tun? Oder den Anschein hat es ja zumindest. Du, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, meintest du, das ist einfach was ganz Neues, ein ganz neuer Denkansatz letztlich, passt nicht so zu dem gewohnten Denkmuster. Aber trotzdem, irgendwelche Überlegungen in der Art muss es ja schon geben. Ihr seid da ja auch dabei und versucht da ja das Möglichste zu tun. Aber was sind die Widerstände?
Ja, also ich sehe es genau wie du, dass das wirklich, und vielleicht ist es auch ein Mittel, was man als Bevölkerung tun kann, dass man gegen den digitalen Euro sich natürlich rund um den digitalen Euro in die Diskussionen einbringt und da auch so Druck macht Richtung Open Source, dass man es vielleicht am Ende vielleicht wirklich schafft, weil es gibt ja wirklich schon erheblichen Gegenwind. Also in den Niederlanden ist das sehr, sehr viel, aus gewissen Strömungen natürlich auch. Vielleicht ist das wirklich auch eine Chance, wo man sagt, hey, ich spreche da meinen lokalen Politiker mal an auf das Thema und so weiter und so fort. Also um da von der Bevölkerungsseite Druck aufzubauen. Also ich würde sagen, was sind die Gründe dagegen? Ich meine, ich erinnere mich dran, ich weiß nicht, wie es euch ging. Als ich das erste Mal von Bitcoin gehört habe, habe ich erst mal gesagt, das kann ja irgendwie nicht wahr sein und habe es erst mal abgelehnt für ein paar Monate, bis ich dann halt in das Rabbit Hole rein bin, zum Glück, und dann verstanden habe, was es bedeutet und wie transformativ das eigentlich ist an der Stelle. Und deswegen ist das natürlich was, man seit es Zentralbanken gibt, ist man natürlich eher proprietär unterwegs und man baut sich seine Lösungen und hat keinen Anreiz, das nach außen zu geben. Und deswegen auch, also den Vertrauenspunkt, den du machst, Manu, der ist interessant zu sagen, man macht es vielleicht, um Vertrauen zu schaffen. Aber sonst haben wirklich Zentralbanken gar keinen Anreiz, für sich überhaupt in das Mindset zu kommen, wo wir alle schon sind, weil wir seit Jahren sagen, Open Source und das ist so wichtig. Dass es einfach ist, man hat so viele Themen auf dem Tisch, man arbeitet sich da nicht in jeden Teilaspekt ein und gewichtet halt dann anscheinend Aspekte, die wichtig sind, wie der dann eben zu gering aus meiner Sicht. Und wie gesagt, das ist jetzt nur meine Interpretation. Ich weiß nicht, was sich in den Köpfen natürlich abspielt, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das ein so ein Faktor ist, warum ja das eben nicht ernsthaft, zumindest so wie ich es gerade sagen würde, nicht ernsthaft in Betracht gezogen wird. Was ich mir sehr stark erhoffe, ist, es wird ja aktuell ein sogenanntes Rulebook erstellt für den digitalen Euro. Also das kann man sich so vorstellen, dass es so ein Scheme gibt, wo genau definiert wird, welche Datenpakete von wo nach wo geschickt werden, zwischen den Banken, zwischen den PSPs und so weiter. Also da sind auch viele Experten außerhalb der EZB mit dran dabei. Und das könnte natürlich ein erster Schritt sein, sowas zumindest mal auch Open Source zu stellen. Aber da muss ich sagen, weiß ich, wie gesagt, nicht, ob man dafür offen ist. Aber das wäre zumindest ein kleiner Schritt in die Richtung aus meiner Sicht.
Also ich würde mal, meine Meinung dazu ist, dass die Angst um ihre Macht haben. Ja, die Zentralbanker verstehen nicht, dass sie uns dienen sollen, dass sie uns Bürgern Services bieten müssen, sondern für die ist das eine Machtposition. Ja, und diese Macht würden die natürlich ein Stück weit aufgeben, wenn die uns erklären, wie funktioniert das alles. Wir kennen das ja daher, dass man uns auch bis heute zum Teil noch verarscht, auf Deutsch gesagt, indem man die Menschheit oder die Bürger im Glauben lässt, dass die Geldschöpfung, die Kreditschöpfung der Banken anders funktioniert, als sie funktioniert. Also es ist ja heute noch so, dass die allermeisten, inklusive viele Banker, glauben, wenn ich einen Kredit an einen Kunden gebe, dann nehme ich das Geld der Anleger, die mir bei mir sparen, und nehme dieses Geld und gebe es dann dem Kunden, der einen Kredit möchte. So, und das ist ja bis vor kurzem, bis 2017, glaube ich, stand das ja auch falsch bei der Bundesbank. Und das hat ja alles mit Macht zu tun. Und in dem Moment, wo ich Open Source mache, gebe ich ja Macht ab. Dann lasse ich mir ja in die Karten gucken. Vielleicht macht es Sinn, diese Macht nicht abzugeben, wenn ich in einem Spannungsverhältnis mit Wettbewerbern stehe oder mit feindlichen Staaten oder so. Aber wenn ich jetzt meinen Source Code veröffentliche für meinen digitalen Euro, und der ist dann durch die Sicherheitsforscher in der ganzen Welt so gut, dass er nicht kopiert werden kann, also dass er nicht angegriffen werden kann, was ja das Ziel ist am Ende des Tages, dann kann ich den immer noch veröffentlichen und sagen, der läuft aber nur bei mir auf den gesicherten Maschinen. Und dieses Mindset fehlt bei denen, weil die einfach aus ihrer Macht heraus gar nicht so weit denken. Die Frage ist, ob wir und die Zuhörer hier und die Bitcoin-Gemeinde in der ganzen Welt dafür sorgen kann, dass das eben dann doch Open Source wird. Und wenn es dann geprüft ist, bin ich der Erste, der ein CBDC nimmt, wenn eben die Sicherheitsforscher sagen, das Ding ist sicher, die Privatsphäre ist sicher und es kann nicht gehackt werden.
Genau, ein Punkt, den ich da noch sehe, Jonas, der vielleicht auch ganz gut zu Joes Punkt gerade passt. Für mich ist das die Frage, entweder mache ich etwas wie bei Bitcoin, wo der Code öffentlich ist, das Protokoll, die Spielregeln, also die Rulebook, wie du gerade eben genannt hast, ist ja öffentlich, es kann keiner verändern und wir können es verändern, aber dann haben wir ein anderes System. Oder ich gebe an die Personen, die etwas entscheiden können, einen gewissen Spielrahmen, gewisse Richtlinien. In diesen Bereichen dürft ihr euch bewegen zum Beispiel jetzt. Die Frage ist aber halt eben, möchte ich überhaupt damit anfangen, dass ich überhaupt jemandem diese Macht übergebe, weil ich hier vor allem bei Politikern und bei alles, was mit Finanzen-Thema zu tun hat, es immer dazu kommen kann, dass diese Themen ausgeweitet werden. Wir haben es alle erlebt, man findet eine Notlage, man findet irgendwelche Themen, dass das kommen kann, dass man diese Gefahr eingehen darf, weil ich glaube, natürlich, wie du sagst, wir wünschen uns alle, dass diese Anonymität kommt, aber wer sagt mir wiederum, wenn ich einmal diese Büchse der Pandora öffne, also das ist mal ganz krass ausgedrückt, wer sagt, dass die auch eingehalten wird und nicht in 5, 10, 20 Jahren plötzlich doch verändert wird, weil wir sagen, wir müssen doch diese ganzen Limits runtersetzen, aus gewissen Gründen zum Beispiel.
Ja, das ist ein total spannender Punkt und da würde ich sagen, was wirklich wichtig zu verstehen ist, dass es nicht die EZB letztendlich macht, die zum Beispiel die Limits, ich hoffe nicht, dass es die EZB ist, weil das sollte aus meiner Sicht bei der Kommission oder auch beim Regulator in Europa liegen. Das wird aktuell noch diskutiert, wer welche Rollen hat. Aber für so Entscheidungen zum Beispiel, ob es einen Zins auf den digitalen Euro gibt, der ja auch negativ sein kann, das heißt auch sehr, sehr kontrovers, das ist tatsächlich was nicht bei der EZB liegt, sondern bei den Regulatoren auf EU-Ebene. Das heißt beim Parlament, beim Rat und bei der Kommission. Also das ist nur wichtig zu verstehen, weil viele denken so, man hat einen neuen EZB-Präsidenten, Präsidentin und kann das dann über Nacht ändern. So läuft es nicht. Das heißt, es läuft über den Regulator in Brüssel, wo man dann im Endeffekt, wenn man auch einen Gesetzesrahmen hat, dafür dann ein Änderungsgesetz quasi braucht. Das nur so zum Setup. Und da kann sich, denke ich, jeder ausmalen, für wie wahrscheinlich er oder sie das hält, dass man dann eben bei gewissen Themen, gewissen Notlagen in Europa einen Konsens in diesen drei verschiedenen Gremien bekommt, die man eben braucht für einen Gesetzesvorschlag, um diese Themen eben zu ändern. Also aus meiner Sicht ist es so, dass ich mir in meiner Welt das nicht wirklich ausmalen kann, dass sich alle drei Gremien und alle Länder Europas, vor allem auch mit Deutschland in der wichtigen Rolle, dagegen für eine gewisse Entscheidung aussprechen, die sehr disruptiv sein wird. Aber es ist natürlich was, man kann das nicht ausschließen. Und wenn man jetzt skeptisch angehaucht ist Richtung Politik, dann schütteln wahrscheinlich jetzt einige den Kopf und sagen, was ist das für ein naiver Mensch. Aber das ist quasi meine Grundannahme, meine Sicht auf die Welt. Kann aber verstehen, wenn man sagt, ich sehe es einfach anders und deswegen bin ich dem nicht so wohlgesonnen. Weil das ist tatsächlich ein Thema, die Politik setzt den Rahmen, das Rahmenwerk. Und im Endeffekt in diesen Bereichen muss man sich dann eben bewegen aus Sicht der EZB.
Jetzt ist es ja so, dass die EZB durch die Struktur schwierig in der Entscheidungsfindung ist. Aber wir haben es ja erlebt in Sachen Corona-Krise und so weiter und so fort, dass es manchmal sehr schnell geht, dass man sich sehr schnell einig ist. Und wir sehen auch gerade die Bargeldgrenzen, die immer runtergesetzt werden, das sind ja alles Dinge, wo der Konsens dann doch sehr, sehr schnell gefunden wurde. Und ich sehe das durchaus nicht so optimistisch wie du. Ich glaube schon, dass es möglich ist, dass man aufgrund externer Schocks, aufgrund von irgendwelchen politischen Strömungen dann sich schnell in Brüssel einigt. Zumal Brüssel ja nun auch im besten Falle ein Hilfskonstrukt ist. Das funktioniert ja auch alles. Kann die EU beschließen, dass die Bananen nicht exportiert werden oder importiert werden dürfen, wenn sie eine gewisse Mindestgröße und Farbe nicht haben. Aber der ganze Bürokratismus in der EU führt ja nun zu Absurditäten. Und warum soll die nicht letztendlich auch, wenn der digitale Euro da ist, dazu führen, dass man sagt, wir machen jetzt mal eine bessere Überwachung, weil das ist notwendig. Ja? Wir haben Gefahren von außen oder wir sperren jetzt mal den digitalen Euro für eine bestimmte Benutzergruppe oder wir machen ein Ausgangsverbot und in dem Moment, wo einer erwischt wird, dass er mit seinem Wallet außerhalb dieser Ausgangssperre sich bewegt, dann wird ihm Geld abgezogen. Also eine ganze Menge Szenarien, auf die man sich schnell einigen kann, wenn eine Notsituation angenommen wird. Und wenn es diesen digitalen Euro von Hause aus gar nicht geben würde oder er wäre so gebaut wie zum Beispiel Bitcoin dezentral, dass es eben keiner ändern kann, wenn es einmal läuft, oder nur mit einer überwältigenden Mehrheit, dann kann man damit leben. Aber das sieht dieser ganze Entwurf und das sieht auch keine Diskussion vor, sondern da geht es schlicht und einfach um Machtkonzentration. Und Machtkonzentration führt immer zu Machtkorruption und das führt immer zum Missbrauch.
Möchtest du da noch was ergänzen, Jonas?
Ich denke, es steht und fällt wirklich sehr viel damit, wie man einfach diese extreme Situation, die Joe beschrieben hat, wie wahrscheinlich man einschätzt, dass die wirklich eintreten. Also ich bin da eher, wie du gesagt hast, einfach optimistischer, weil ich nicht glaube, dass das eben auch ohne dann Revolten, Aufstände in Deutschland, was ja eins der wichtigen Länder ist, passieren würde. Deswegen glaube ich persönlich einfach zu viel an die Demokratie zu sagen, ich glaube nicht, dass das kommt. Aber wie gesagt, es ist ein fairer Punkt und man hat in der Vergangenheit gesehen, dass es teilweise passiert. Deswegen, ich finde, da muss sich jeder selber seine Meinung bilden, für wie wahrscheinlich er das selbst sieht letztendlich.
Für mich ist jetzt ein wichtiges Argument, also wir sind uns da ja überwiegend einig. Warum sollte man aber jetzt dieses Risiko, egal ob man jetzt optimistisch oder sehr optimistisch oder pessimistisch drauf schaut, warum sollte man dieses Risiko überhaupt eingehen, wenn es auf der anderen Seite keine wirklich guten, echten Gründe gibt, um einen CBDC in digitalen Euro einzuführen?
Ich vermute, das ist eine Frage an mich.
Ja, an alle eigentlich. Das ist mehr eine rhetorische Frage, das, was ich mir überlege. Warum, wozu brauchen wir den Käse, ne? Aber gerne, Jonas, was meinst du?
Nee, genau, also ich meine, und das ist ja auch oft mein Punkt, der in der Community häufig falsch verstanden wird, dass man denkt, ich bin jemand, der unbedingt einen digitalen Euro will und das Thema pusht. Bei mir ist es so, wenn man den ausgestalteten Mehrwert da ist, der Open Source ist, gewiss meine Privatsphäre, die ich persönlich schätze, auch hat, bin ich da wirklich ein Fan und sage, man braucht ihn. Wenn das aber nicht so ist, bin ich eben auch pragmatisch und sage, dann braucht man ihn aus meiner Sicht, aus Bürgersicht eben nicht, eben auch nicht, um diese Vorteile, die ich vorhin genannt habe, aus Zentralbanksicht mit Resilienz und Autonomie, unabhängig, ob man die jetzt gut findet oder nicht, weil man die eben auch auf andere Wege letztendlich erreichen kann. Also es steht und fällt für mich eben sehr viel mit diesen Value Propositions an der Stelle. Und wenn man die eben sieht, dann, wie gesagt, bin ich da an sich offen und sage, ich würde ihn auch nutzen und mal ausprobieren.
Gut, und wenn man die Value Propositions, wenn man die mal zusammendampft auf das, was wir wirklich brauchen, dann kommt man eigentlich bei Bitcoin raus. Und Bitcoin haben wir schon. Also sollte doch die EU lieber Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel hernehmen. Dann ist man resilient, dann ist man völlig unabhängig, dann ist man autonom bis zum gewissen Grade. Und wozu dann nochmal das Ganze neu erfinden?
Also du weißt, ich bin auch ein Fan von Bitcoin. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin, Bitcoin in Europa als Legal Tender zu haben. Ich weiß auch nicht, ob das Thema Autonomie da wirklich greift, weil man ist unabhängig von anderen Ländern, ja. Aber trotzdem, man weiß natürlich jetzt nicht, wer der Validator an der anderen Stelle ist. Also deswegen, je nachdem, welche Ziele man damit verfolgen will. Aber ich glaube, das Fass ist ein bisschen zu viel für heute.
Ja, da würde ich nämlich noch einen zum Abschluss, wir sind ja fast schon eine Stunde, noch einen Punkt aufmachen, den Joe so ein bisschen angerissen hat und vielleicht fangen wir bei Joe auch an. Häufig liest man auch davon, dass es so eine Art Steuerungsmöglichkeit, Programmierbarkeit bei diesem digitalen Euro geben könnte, weil man ja plötzlich ein Konto bei der Zentralbank hat und je nachdem, wie ich mich verhalte, könnte man das ja irgendwie auch programmieren. Okay, du kriegst etwas weniger, du bekommst irgendwie auch einen Rabatt auf gewisse Dinge. Kannst du da ein bisschen was ausführen, wie du das sehen würdest, wie das ausgestaltet sein könnte?
Ja, es hängt halt wieder damit zusammen, ob wir Open Source sind oder nicht. Wenn wir nicht Open Source sind, dann unterstelle ich schlicht und einfach, dass die Leute, die die Programmierung kontrollieren, das entsprechend programmieren können. Die Aussage von der EZB, dass es nicht programmierbar sein wird, ist ein völliger Schwachsinn, weil wie kann ich denn ein digitales Produkt, was per se ein Programm ist, nicht programmieren können? Ja. Das heißt, in dem Moment, wo irgendjemand auf den Source Code zugreifen kann, kann eine Programmierung dort stattfinden und die kann beliebig ausgestaltet werden. Die kann sein Tageslimit, die kann sein, du darfst jetzt nichts, kein Fleisch mehr einkaufen, weil das ist umweltschädlich. Wir sehen, du bist mit deinem digitalen Wallet außerhalb eines gewissen geografischen Bereiches über deine GPS-Einstellungen und du kannst nicht dort zahlen, bis hin zu: Wenn du eben dich dahin bewegst, dann ziehen wir dir Strafen ab automatisch. Auf der positiven Seite natürlich, wir geben dir einen Rabatt, wenn du einen deutschen Hersteller kaufst oder die Franzosen einen französischen. Bis hin zu, die verhängen jetzt eine Negativzins, um zu motivieren, dass man den Konsum ankurbelt. All diese Dinge sind möglich. Die sind nur zu verhindern, wenn es Open Source ist und wenn man einfach sagt, der Code ist so weit verteilt bei so vielen Trustees, also Vertrauenspersonen, dass er nicht von einer kleinen Gruppe von Personen geändert werden kann. Aber das ist ja offensichtlich nicht das, was die EZB zumindest noch nicht einmal diskutiert, geschweige denn erwägt.
Es steht und fällt halt letztendlich aus meiner Sicht wirklich sehr viel damit, welche Daten letztendlich auch aufgezeichnet werden und wo. Also ich meine, was die EZB ja ganz klar sagt, ist, sie hat keinen Zugriff auf private, persönliche Daten. Und da muss ich sagen, das glaube ich in dem Sinne auch, weil es läuft ja wie das, der digitale Euro wird ja eben, wie ich es vorhin gesagt habe, über die Banken verteilt und nicht über die Zentralbank. Das heißt, wenn das wirklich so wäre, und da kann man natürlich sagen, da ist nur Open Source der Weg, um das rauszufinden, vielleicht gibt es da Zwischenwege, aber wenn man da sicher sein könnte, dass die Zentralbank wirklich nicht das Ganze sieht, sondern nur die Banken wie heute auch, dann wäre aus meiner Sicht dieses Risiko, dass da Zahlungen beschränkt werden, ähnlich wie es heute sind, weil wenn da jemand reingucken will, dann braucht es dann einen gesetzlichen, irgendwie eine Court Order und dann kann man reingucken, sonst irgendwie nicht. Aber deswegen, wo ich auch schon bei dir bin, Joe, absolut, und das hat sich auch in der Diskussion gezeigt, ist wirklich, dass man das ganz klar sein muss, auf welchen Zugang die Zentralbank Daten hat und nicht, und dass man dem eben vertrauen soll. Und wie gesagt, Open Source ist da halt sicherlich ein Weg, der da auch Vertrauen schaffen würde. Deswegen finde ich die Idee von dir, Manuel, vorhin eigentlich auch wirklich gut. Und vielleicht ist es wirklich was, was man gemeinsam auch als Community pushen kann.
Vielleicht hört ja ein Zentralbanker zu und fasst sich einen Kopf und denkt sich, jetzt haben wir die Lösung. Ich tue mir irgendwie insgesamt ein bisschen schwer, weil ich habe das ein bisschen ambivalente Gefühle, sage ich mal. Ich verstehe das, Jonas, was du sagst, dass es nicht nur in der Hand der EZB liegt, dass da der Regulator drüber letztlich entscheidet. Aber ich sehe auch den Punkt, den Joe gemacht hat, dass man eben sagt, im Extremfall sieht man eben doch, dass auch wenn das grundsätzlich alles, ich sag mal, in Anführungszeichen gesittet oder geordnet abläuft, wenn Extremsituationen vorliegen und Jonas, also Jonas, der Host, meinte ja, die findet man dann doch ja relativ schnell. Also wenn man sie sucht, dann findet man sie. Und wenn man die letzten 3 bis 5 Jahre was gesehen hat, meiner Auffassung nach, dann eben, dass es Konsens gibt über Dinge, die vor 6, 7, 8 Jahren möglicherweise relativ unvorstellbar gewesen sind. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon, dass wir im Vergleich zu anderen Teilen der Welt relativ geordnete Verhältnisse haben. Also das Risiko, dass es zeitnah passiert, schätze ich einerseits relativ gering ein, aber allein die Möglichkeit, dass es passieren kann, ist für mich schon, ich sag mal, eine riesengroße Red Flag, wo ich einfach nicht weiß, mit welchen Argumenten ich mich darüber hinwegsetzen soll. Das Einzige, was möglich wäre für mich, wäre, dass man eben sagt, okay, die Vorteile sind so gewaltig, dass sie dieses mögliche Einfallstor überwiegen. Und die sehe ich nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Haben wir eine Stunde gesprochen und haben immer noch keine Vorteile gefunden, die wirklich so überzeugen. Ne?
Nee, also ich verstehe es total. Wie gesagt, ich will den digitalen Euro auch echt nicht verteidigen, weil ich sage, wenn es im Privatsphäre und Open Source bin ich ein Fan, ansonsten muss ich das jetzt nicht irgendwie pushen oder finde ich das auch jetzt an sich nicht grundlegend gut. Ich verstehe jeden, der sagt, wenn die Wahrscheinlichkeit allein schon existiert, sei sie, ob sie super klein ist, klein, mittelgroß, wenn das eine Red Flag ist, dann sage ich es, okay, würde ich den digitalen Euro auch nicht nutzen. Also dann würde ich Bargeld nutzen, würde für die Freiheit von Bargeld kämpfen, was ich persönlich, wie gesagt, auch mache, weil ich alles für Bargeld nutze. Und es letztendlich steht und fällt halt wirklich viel mit der Wahrscheinlichkeit, dass sich da extreme Ereignisse halt dann dazu führen würden, dass man das ändert. Und ich meine, das können wir ja gerne mal durchspielen, so ein Szenario, da würde mich eure Ansicht auch sehr interessieren. Jetzt sagen wir mal, es wacht jemand auf und auf Politikseite und sagt, ich möchte jetzt den digitalen Euro dagegen nutzen, dass ich wirklich jede Zahlung der Bürger sehe, was bislang nicht vorgesehen war, weil es eben getrennt ist, weil man das irgendwie auch glaubhaft versichern konnte, in welcher Form auch immer. Und da würde ich mir halt so vorstellen, wenn auf die Idee jemand kommt und es vielleicht auch mehrere Leute in der Politik haben, würde ich zwei Dinge sehen, warum das vielleicht nicht überschwappt. Ein Punkt ist wirklich, in der EU, man hat das Parlament, was von den Bürgern gewählt ist, man hat den Rat, der von den im Endeffekt aus dem Regierungschef steht und man hat die Kommission, die halt ernannt ist. Wo es aus meiner Sicht, wenn man gegen dieses Heiligtum Privatsphäre vorgeht, glaube ich, dass es schon schwierig ist, da in allen dreien Konsens zu finden, zumal, und das wäre der zweite Punkt, ich würde halt in Deutschland wirklich Aufstände erwarten. Also man weiß nie, vielleicht sind wir in 10, 15 Jahren da entspannter und viele Generationen interessiert es vielleicht nicht. Das kann man natürlich nicht ausschließen. Aber ich glaube halt, dass es da von Bevölkerungsseite so stark schon pocht und aufkommt, dass das eben dann nicht einen Konsens auf EU-Ebene finden kann. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen ich will euch einfach nur so ein bisschen meine Wahrscheinlichkeitsbemessung da mitnehmen, um damit vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch verstehen, warum ich da so tick und dann nicht so pessimistisch bin, wie es Joe an der Stelle eben ist.
Also ich kann das nachvollziehen, deinen Optimismus. Das ist sehr unwahrscheinlich. Es ist aber leider nicht unmöglich und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und warum soll man heute eine scharfe Waffe erzeugen, die dann potenziell gegen uns gerichtet wird, wenn es auf der anderen Seite keine echte Notwendigkeit dafür gibt? Ja? Wenn wir jetzt sagen würden, wir können nicht mehr zahlen, unsere ganze Wirtschaft hängt davon ab, dass wir eine Zahlungsinfrastruktur in Europa schaffen, würde ich sofort sagen, ja, dann lass uns das machen, lass uns richtig machen, Open Source und so weiter und so fort. Aber hier reden wir tatsächlich nur über eine Situation, die unnötig ist, aber dafür viel mehr Risiken mit sich bringt, potenzielle Risiken, als dass sie Nutzen bringt. Und plus, dass es noch jede Menge Geld kostet und so weiter und so fort. Also warum? Warum sollen wir das machen? Es gibt keinen Grund für mich, dem zuzustimmen.
Da würde ich vielleicht als vorletzte Frage mit Blick auf die Zeit noch reinbringen. Ein kleiner Puzzlestein, der mir jetzt noch ins Auge springt. Das ist Bargeld, haben wir immer noch als Alternative. Das heißt, selbst wenn wir jetzt einen digitalen Euro einführen, habe ich jetzt einerseits mein normales Girokonto als Giralgeld. Ich habe dann den digitalen Euro, den ich nutzen kann, der wie auch immer ausgebaut ist, anonym ist oder eben nicht. Aber ich habe immer noch als so Fluchtpunkt das Bargeld, was ich nutzen kann. Und das ist natürlich, wie Jonas vor allem das ausgedrückt hat, die anonymste Variante überhaupt. Weil ich gebe dir 50 Euro auf der Straße, keiner kriegt es mit. Jetzt ist es aber so, in Deutschland wird es immer weniger.
Ich widerspreche dir da sofort. Und zwar aus dem Grund, weil ich habe es jetzt selber erlebt, an einer Stelle, wo ein Unternehmen, ein Geschäft Bargeld nicht mehr angenommen hat. So, und leider ist die Gesetzeslage inzwischen schon so, dass die da die Wahl haben. Ja? Früher war es so, als die Deutsche Mark noch da war, war die Deutsche Mark gesetzliches Zahlungsmittel, was bedeutet, jeder musste zwingend jede Deutsche Mark annehmen, egal ob es ein Pfennig war oder egal ob es ein 1000-D-Mark-Schein war. Das ging so weit, und da kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, weil ich das Experiment gemacht habe, dass ich eine Taxifahrt von 40 D-Mark mit Pfennigstücken bezahlt habe, bis die Polizei kam und den Fahrer gezwungen hat, diese Pfennige anzunehmen. Das war einfach Gesetz. Ganz klar. So, früher war es auch so, dass auf diesen D-Mark-Scheinen drauf stand, wer D-Mark fälscht oder gefälscht in Umlauf bringt oder nachmacht oder nachgemacht in Umlauf bringt, wird mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft. Heute findet man diese Notizen alle nicht mehr. Heute ist es sogar so, dass der Händler entscheiden kann, ob er Bargeld annimmt, ob er 200-Euro-Scheine oder 500-Euro-Scheine annimmt, das kann er alles frei entscheiden. Das heißt, wir sind heute schon in einer Situation, wo wir nicht mehr die Wahl haben und wo Bargeld nicht zwingend der letzte Ausweg ist. Und wenn das noch sich verschärft, wenn die 200-Euro-Scheine auch noch abgeschafft werden, wenn die 100-Euro-Scheine abgeschafft werden und die Inflation dazu führt, dass wir immer mehr Geld brauchen, Euro brauchen, um überhaupt was einkaufen zu können, dann kommen wir sehr schnell in diese Zwangslage und dann heißt, ja, aber du kannst ja den digitalen Euro nehmen, der hat eben diese Beschränkungen nicht und den müssen sie annehmen. Also Bargeld ist ein nicht ganz starkes Argument für mich.
Jonas, wie siehst du das? Ist das für dich auch ein Puzzlestück, was da mit reinspielen kann insgesamt?
Also zwei Aspekte. Ich denke, zum einen wird es sehr spannend zu sehen, wie die Annahme von Bargeld versus den digitalen Euro gelebt wird. Weil beides ist dann offizielles Zahlungsmittel. Das heißt, eigentlich sollte beides gleich bewertet und unterstützt werden. Ne? Also was Joey auch gesagt hat mit einem Discount auf CBDC, ich meine, theoretisch ist das möglich, aber gesetzlich sollte es gleich behandelt werden. Also damit steht und fällt aus meiner Sicht ziemlich viel. Und ich sehe es halt tatsächlich nicht, den Fall, dass wirklich jetzt Bargeld oder auch die großen Scheine abgeschafft werden. Ich meine, der 500-Euro-Schein wird jetzt nicht mehr nach produziert. Er ist jetzt aber nicht mehr da, also er ist nicht abgeschafft, sondern wird halt einfach nicht nachproduziert. Und aus meiner Sicht ist das auch was. Ich meine, die EZB hat ja auch am gleichen Tag, die Kommission, als sie den digitalen Euro, den Gesetzgebungsvorschlag, schwieriges Wort, veröffentlicht hat, auch gleich im Endeffekt was wird veröffentlicht, wie man Bargeld fördern möchte. Also dass Bargeld weiterhin integraler Bestandteil von unserem System sein wird, was aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich sehe das halt ehrlich gesagt nicht, vielleicht ist es wieder Optimismus versus Pessimismus, dass das Bargeld von Zentralbankseiten aus dem Verkehr geschickt wird über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer. Aber ich sehe es halt schon so, dass es in gewissermaßen irgendwann auch mittelfristig, langfristig ein Marktprozess sein kann. Ich meine, in Schweden und China ist es ja auch so, da hat die Zentralbank auch nicht gesagt, okay, wir schaffen das Bargeld ab, aber es wird weniger nachgefragt, auch weil es junge Leute gibt, die wollen lieber mit der Apple Watch zahlen, halt statt das Bargeld in die Hand zu nehmen. Ich wäre ja immer komisch angeschaut, wenn ich mit meinem Bargeld da unterwegs bin, im Freundeskreis so ungefähr. Und das kann sich natürlich von der Nachfrageseite ändern, aber ich persönlich sehe es halt nicht von der Angebotsseite, dass das bewusst aus dem Verkehr gezogen wird.
Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es von der Angebotsseite aus dem Verkehr gezogen wird. Aber wie du sagst, ich könnte mir gut vorstellen, dass es der Markt einfach regelt, indem er den Händlern dann die Möglichkeit gibt, zu sagen, nimmt nur noch Bargeld bis zu einer Größenordnung von den und den Scheinen. Dann hat man möglicherweise die Tatsache gepaart mit der Zahlungsbereitschaft der ja tendenziell vermutlich eher jüngeren Generation, die sagt, okay, ich zahle sowieso alles digital, man ist vielleicht bequem. Dann sagen die Händler wieder, jetzt brauche ich irgendwie eine Kasse, die das Bargeld hat und ich muss es auch irgendwie transportieren. Und dann hat man so einen schönen runden Kreislauf, der eben dann letztlich die Politik wiederum dazu veranlassen könnte, zu sagen, aber konjunktiv, wie gesagt, das ist ein bisschen widersprüchlich in mir, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Also wir hätten es per se nicht abgeschafft, aber offensichtlich wollt ihr es nicht mehr, Kosten-Nutzen stehen in keinem Verhältnis mehr und jetzt fliegt es ganz raus. So könnte ich es mir schon vorstellen, dass es passiert. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Dass das Stand jetzt jemand forciert, irgendwie eine geheime Person im Hintergrund, die Fäden spinnt, glaube ich nicht. Aber ich sehe halt die Gefahr, dass wir zukünftige Konstellationen haben, wo es dann doch so kommt.
Ja, nee, das ist genau mein Argument. Also ich habe auch mit dem Händler dann mich gestritten und habe gesagt, warum nehmen Sie denn kein Bargeld mehr an? Und sagt er, also viele zahlen ja sowieso schon digital oder mit Karte oder so. Und vor allen Dingen, wenn ich Bargeld nehme, dann habe ich eine Kasse, dann muss ich das zur Bank bringen, dann bringe ich da Münzen und Scheine hin. Die Münzen, dafür muss ich zahlen, wenn ich die da abgebe und so weiter und so fort. Die müssen gerollt werden. Also es gibt jede Menge Gründe gegen Bargeld aus Händlersicht, weil es einfach vom Handling her und so weiter und so fort. Die Bargeldinfrastruktur, wenn Banken Bargeld bekommen, diese ganzen Sicherheitstrucks, die da rumfahren und die Wachmänner, das kann man alles wegnehmen. Und genau dann, was Manuel sagte, es wird dann passieren, wenn aus Bequemlichkeit der CBDC eben überwiegend genutzt wird und dann eine Umfrage stattfindet, wo es dann heißt, 78% nehmen CBDCs, 12% nehmen oder so, dass 97% mit Kreditkarten und CBDCs. Dann brauchen wir doch gar kein Bargeld mehr. Und ganz am Ende gibt es dann noch diese Ausnahmesituation, wo dann auch noch Viren übertragen werden durch Bargeld. Und alleine aus Gesundheitsschutz ist es dann besser, wenn man nicht mehr mit Bargeld zahlt. Also ich sehe die Straße schon vor mir, wo hinten die Sackgasse ist und kein Bargeld mehr da ist. Und das sehe ich schon in 3 bis 5 Jahren.
Würde aber natürlich voraussetzen, dass es wirklich nur CBDCs gibt und kein Giralgeld mehr. Und ob da die Banken und alle mitmachen?
Das ist ja ganz einfach, Manuel. Das wird einfach gesetzlich beschlossen, Punkt, aus, Ende.
Na, das sehe ich beim besten Willen nicht, vor allem nicht kurzfristig.
Naja, aber du wurdest doch auch eingesperrt in der Corona-Pandemie, oder?
Ja, aber ich glaube nicht, dass man in 3 bis 5 Jahren die kompletten Banken quasi überflüssig machen wird. Also.
Nein, das nicht. Entschuldige. Also 3 bis 5 Jahre vielleicht für Bargeld, dass es in die Bedeutungslosigkeit ausfadet und dann irgendwann eingestellt wird. Und dass man auch alternative Zahlungswege wie Kreditkarten und Banken ausschaltet, das dauert länger. Aber man kann es machen, wenn man CBDCs hat. Wenn man keine CBDCs hat, kann man es von Hause aus nicht machen. Das ist der große und entscheidende Unterschied.
Okay, dann würde ich sagen, wir sind jetzt fast am Ende. Jonas, du musst auch bald weg. Wir haben nämlich kurz überlegt, zum Abschluss, ihr kriegt ihr das noch knapp eine Minute, so ein kleines Abschlussstatement. Jonas, vielleicht fängst du an. Wie würdest du es zusammenfassen? Wie siehst du den Euro, digitalen Euro? Und was ist wirklich deine Meinung, wenn du es jemandem erklären müsstest in kurzen 2, 3, 4, 5 Sätzen?
Also ich würde das vielleicht, also erklären im Endeffekt, sagen, es soll eine digitale Art von Bargeld sein, die aus meiner Sicht auch die Bargeldeigenschaften replizieren sollte. Das heißt, Anonymität bis zu gewissen monetären Grenzen, die eher höher liegen sollten als niedrig. Das wäre im Endeffekt für mich so eine Erklärung und vielleicht auch, als wenn du sagst, Abschlussstatement, was ich heute sehr spannend fand an der Diskussion auch, dass wir eigentlich gar nicht so weit auseinander sind bei dem Thema und dass wirklich mit dem Thema Open Source sehr, sehr viel steht und fällt. Und deswegen wäre das so ein kleiner Appell eigentlich an die Community und an jeden, der über CBDC schimpft. Und da, wenn das die Grundannahme oder der Grundkonflikt ist, dieser Open Source-Thema, dass man halt sagt, okay, dann lasst uns an dem Thema quasi so pushen, dass das wirklich auf die Agenda in die Köpfe kommt. Und deswegen, das war für mich total erfreulich zu sehen und finde ich was, wo man sich im Endeffekt auf einen absolut gemeinsamen Nenner da einigen konnte an der Stelle. Und das fand ich heute ziemlich bereichernd.
Joe, du darfst.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Tatsächlich Open Source und die Privacy innerhalb dieser Open Source Lösung dann entsprechend eingebaut. Dann hätte ich da auch keine Probleme mit dem CBDC. Ich empfinde ihn unabhängig davon als unnötig, weil er keine wirklichen echten Vorteile, den Retail-CBDC für den Nutzer bringt, sondern wenn er eben nicht Open Source ist, wie gesagt, eine unnötige Gefahr darstellt, die wir uns heute alle nicht vorstellen können, die aber nicht wegzudiskutieren ist. Und deswegen, warum sollte man mit großem Aufwand und hohem Invest etwas schaffen, was keinen Nutzen hat, aber ein erhebliches Gefährdungspotenzial? Und deswegen ist meine ganz klare Aussage, no CBDCs.
Wunderbar. Vielen Dank für eure beiden Abschlussstatements. Und deshalb würde ich sagen, es hat richtig viel Spaß gemacht. Das hat wirklich, war sehr, sehr spannend. Wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden darüber diskutieren, weil wir merken, das ist ein Thema, das sehr, sehr viel Diskussionspotenzial besitzt. Es ist viel Risiko dabei. Man muss gucken, wie viel Mehrwert dahinter steckt. Aber deswegen erstmal für euch vielen Dank, Joe, vielen Dank, Jonas, für diese vor allem, fand ich, sehr faire Debatte. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt.
Vielen Dank auch euch.
Danke euch für die Einladung.
Können wir gerne bei Gelegenheit fortsetzen. Ich wollte nur noch ergänzen, meine Erwartungen im Vorfeld des Gesprächs wurden erfüllt. Ich fand es richtig cool. Und ja, euch noch einen schönen Abend.
Genau, wir sehen uns und hören uns.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.